Ein Wundertäter aus dem Libanon verblüfft Gläubige und Atheisten. So eine Schlagzeile über den heiligen Charbel Makhlouf. Papst Paul VI. Sprach den Maronitenmönch aus dem Libanon, Charbel Makhlouf, am Ende des Konzils selig und in seinem letzten Pontifikatsjahr heilig. Sein Leben auf dieser Erde war voll von außergewöhnlichen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Diese setzten sich auch nach seinem Tod im Jahr 1898 fort im Umkreis seiner Grabstätte. Lebte er heutzutage, die Aufmerksamkeit aller Massenmedien wäre ihm sicher. Die NASA würde sich mit ihm befassen, man unterzöge ihn einer Computertomographie wie bei den ägyptischen Mumien, seine DNA würde größtes Interesse wecken, ein solches Geheimnis umgibt ihn. So äußerte sich die Schriftstellerin und Journalistin Patricia Cattaneo über Charbel Makhlouf, den Mönch aus dem Libanon. In einer mehrteiligen Sendereihe geht der libanesische Pater Albert Assaf mit uns der Lebensschnur des heiligen Charbels nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Einige Daten zu Pater Albert. Pater Albert ist vom Libanon. Er war viele Jahre in Rom, studierte Philosophie, Theologie und Kirchen- und Zivilrecht, arbeitete unter anderem auch bei Radio Vatikan und hat an zwei Universitäten als Professor und beim Kirchengericht als Richter gewirkt. Pater Albert ist uns vom Libanon zugeschaltet und schenkt uns einige Gedanken. Die heutige 8. Sendung steht unter dem Titel «Das Kloster und die Weihe». So begrüße ich Sie, lieber Pater Albert, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf die Reise mit dem heiligen Charbel, auf die Sie uns mitnehmen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Das Kloster Annaia. Der Grundstein des Klosters Annaia wurde im Geburtsjahr von Pater Charbel gelegt, 1828, 14 Jahre nach Gründung der Einsiedelei Marbotrosobulus in Annaia. In diesem Kloster, das viel einsamer und strenger ist als das von Maifuk, findet Bruder Charbel den Rahmen, der seinem bäuerlichen Naturell eher entspricht. Durch die Dicke seiner Mauern und die Engen schartengleichen Fenster wirkt der Bau von Annaia mit seinen grob behauenen Steinen eher wie eine Festung. Der nüchterne Glockenturm hebt sich scharf gegen den Himmel ab, wie eine alte Burg. Ein paar Bauernhöfe, einige Hütten von Flurwächtern, steile Felsabhänge, alte Eichen, Weinberge und Maulbeerbäume umgeben das Kloster. Das ist die Einsamkeit, von der Bruder Charbel stets geträumt hat. Das zweite Jahr seines Noviziats verläuft fast genauso wie das erste, nur dass der Noviz sich beinahe doppelt so harte Anstrengungen auferlegt. Bei der Feldarbeit mussten die Novizien schweigen, bewahren, sich verpflichten, an nichts anderes als an die Sache Gottes zu denken und sich in jeder Zeit bereit zu halten. In den Ruhepausen dürften sie sich unterhalten, jedoch nur über geistige Dinge. Ihr Bruder Scherbel hörte lieber zu. Stellte man ihm eine Frage, antwortete er stets kurz. Fragte man ihn belanglose Dinge, begnügte er sich damit, einen im Orden wohlbekannten Spruch zu zitieren: Vergib mir um Christi willen. Das bedeutet, dass Bruder Scherbel von Anfang an in seinem Klosterleben entschlossen, die Ordensregel mit allen Anforderungen einzuhalten gedenkt. Darüber hinaus bemüht sich seine große Seele, die strengen Verpflichtungen noch übertrifft, Ratschläge zu befolgen. Seine Spiritualität wird darin bestehen, das Geforderte ständig noch zu übertreffen. Die Weihe. Das zweite Noviziatsjahr neigt sich dem Ende zu. Bruder Scherbel ist vollkommen vertraut mit den wichtigsten Pflichten, die er zu erfüllen hat. Gehorsam, Armut, Keuschheit. Er weiß um die hauptsächliche Bedeutung jenes Aktes, den zu vollziehen er sich anschickt. Sich Gott aufopfern, aus reiner Hingabe, in vollkommener Selbstverleugnung. Während seines Noviziats haben ihm seine Vorgesetzten den genauen Sinn dieser Worte ausführlich erläutert. In Ermangelung des Märtyrertods, den Gott nicht von allen verlangen kann, können wir uns dennoch mit unserem freien Willen durch religiöse Gelübde selbst als Opfer darbringen. Im Gehorsam opfern wir unser wertvollstes Gut, die Freiheit. Die höchste Gabe besteht nicht nur darin, das zu opfern, was man besitzt, sondern auch, was man ist. Durch das Gelübde der Keuschheit opfert Bruder Scharbel Gott allein freiwillig seine ganze Fähigkeit zur Hingabe und Liebe. Gott ist ja letztlich der Einzige, der ohne jede Einschränkung auch unsere Unzulänglichkeiten lieben kann. Armut, vollkommener Verzicht auf irdische Güter, das ist das dritte Gelübde des Mönchs. Bruder Scharbel entsagt jedem Recht und jedem Verlangen nach Besitz, um auf diese Weise Christus umso befreiter nachfolgen zu können. Was bedeuten auch alle Güter, wenn doch Gott sein Anteil am ewigen Erbe ist? Die Ordensregel der libanesischen Maroniten begeht die Profess mit großem Prunk. Schon am Vorabend ziehen sich die Novizen nach dem Abendessen zurück. Nur die Mönche bleiben im Saal. Der Superior Pater Antoine Elbani wendet sich an die Gemeinde. Glaubt ihr vor Gott und eurem Gewissen, dass Bruder Scharbel würdig ist, in unseren Orden aufgenommen zu werden? Antwortet bitte mit einem geheimen Zeichen. Der Novizenvorsteher stellt sich mit dem Schali, dem Käppchen der Novizen, vor jeden einzelnen Pater. Einer nach dem anderen legt entsprechend seiner Entscheidung entweder ein Weizenkorn, ja, oder ein Gerstenkorn, nein, in den Schali. Doch Bruder Scharbel wird einstimmig angenommen. Die ganze versammelte Gemeinde stimmt nun die liturgischen Gesänge des Hochamts an. Danach schreitet Bruder Scharbel zum Altar, kniet nieder und spricht klar und ohne Zittern in der Stimme seine religiösen Gelübde. Es war das Jahr 1853. Scharbel war damals 25 Jahre alt. Durch einen glücklichen Zufall wurde im gleichen Jahr in Straßburg Charles de Foucault geboren, der später unter dem Namen Brüder Charles de Jésus als Sahara-Eremit bekannt werden sollte. Nach Ablegung der Gelübde kleidet der Superior den neuen Mönch in das klösterliche Gewand und fügt ihn so endgültig in die Klostergemeinschaft ein. Wie groß war die Freude an diesem Tag, mit der die Seele des glühenden Klostermannes erfüllt war, da er sich nun endlich ganz selbst aufopfern durfte. Seit den Tagen, als er seine Herde hütete, noch viel mehr, seit den beiden Noviziatsjahren, hat er sich ganz und gar und ohne Vorbehalt Christus unterstellt. Und genauso, wie der Gottessohn durch seine Menschwerdung Hostie ist, genauso nimmt der Bruder Scharbel durch die nun endgültige Ordenszugehörigkeit, seine ewige Opferrolle auf sich. Der Tod des Paters Scherbel am Altar der Einsiedelei wird eins das leuchtende Opfer krönen, das er an seinem 25. Geburtstag gelobt hat. Aufbruch zum Kloster Gfifan. Scherbel wird nur noch einige Tage bei seinen Mitbrüdern in Anaya verbringen. In dieser Zeit sahen die Novizen etwas neidisch zu ihren neu geweihten Mitbrüdern auf, die ihre neuen Gewänder und Käppchen mit Stolz zu tragen pflegten. Sie dachten nämlich, diese Stunden nun erhaben über den Ordensregen. In Wirklichkeit jedoch hat sich nichts verändert, und was Scherbel betrifft, so gedenkt er, sich von den Novizen nur durch noch größeren Gehorsam zu unterscheiden. So ist er ihnen allein durch seine Gegenwart ein unendlich tröstliches Vorbild. Sie wünschten, er wäre für immer bei ihnen geblieben, doch die Oberen entschieden anderes und Scherbel musste gehen. Der Superior rief ihn zu sich und sagte: Dein Noviziat ist nunmehr zu Ende, mein Sohn. Und der hochwürdigste Herr General hält es für gut, dass du dich von nun an den priesterlichen Studien widmen sollst. Morgen früh wirst du zum Kloster St. Cyprian in Gfifan aufbrechen. Vor Tagesanbruch macht sich Scherbel auf den Weg nach den Vorschriften von einem Mitbruder begleitet. Sie erreichen Maifuk, wo Scherbel sich wieder an sein erstes Noviziatsjahr und an seine inneren Kämpfe erinnert, die er hier auszufechten hatte. Noch eine Stunde Marsch und schon liegt das Kloster Gfifan bei Batrun, etwa 250 Meter hoch, vor ihnen. In der Kapelle sind etwa 50 Mönche zum Gebet versammelt. Die beiden Neulinge beten mit ihnen zusammen den Angelus. Nach der gewissen Prüfung verlassen alle die Kapelle, nur einer bleibt auf dem Boden knien zurück. Der Begleiter flüstert Scherbel ins Ohr, indem er auf den Mönch zeigt, das ist Pater Hardini, der Bruder unseres Einsiedlers von Anaya. Die beiden Brüder übergehen dem Superior, der sie empfängt. Das Empfehlungsschreiben. Einer der jungen Studenten in einer Ecke des Hofes macht, auf Bruder Scherbel gemünzt, eine boshafte Bemerkung. Der Arme, er hält sein Noviziat für beendet. Dabei weiß er gar nicht, dass ihn hier noch eine viel härtere Prüfung erwartet. Doch konnte der junge Mann nicht ahnen, dass dieses Noviziat, wie hart und streng es auch sein mochte, geradezu wie süßer Honig war im Leben dieses Mannes, der sich anschickte, ein Meister der eremitischen Askese zu werden. Das Kloster St. Cyprian trägt auch den Namen des nahen Dorfes, Kfifan. Das kommt daher, dass die Klöster aus apostolischen Gründen immer in der Nähe der Dörfer errichtet wurden, deren Seelsorge sie übernahmen. Gewöhnlich erhielten die kleinen Dorfbewohner in der Klosterschule auch ihren Schulunterricht. Doch zu Zeiten Scherbels war das Haus schon zu einem Scholastika geworden. Es war nur der religiösen Bildung der zukünftigen Ordensmitglieder vorbehalten. Der Lehrplan der Schule von Kfifan war von wohltuender Einfachheit, während heutzutage das Diplom die Menschen bewertet, war es in Kfifan noch ganz anders. Man wollte keine Gelehrten, sondern Heilige heranbilden. Und so wurde von den Mönchen zuerst die Tugend und dann erst die Wissenschaft gefordert, in dem Bewusstsein, dass alles Wissen eine Gabe des Heiligen Geistes sei und dass im Geist Christi zu leben so viel heißt, wie die ewige Weisheit zu besitzen. Der Autor der Nachfolge bemerkt sehr treffend, dass der Demütige, der Gott liebt, gewiss mehr wert ist als der glänzende Philosoph, der den Lauf der Gestirne verfolgt und dabei seine Seele vernachlässigt. Für Brüder Scherbel waren Feldarbeit oder Bücherstudium gleichbedeutend, da beide den Willen Gottes erfüllten. Jetzt also vertieft sich der Bauer von Bicca Caffra in das Studium der Dogmatik und der Moraltheologie, in die Schätze der Schriften der Kirchenväter, in die Vorträge der alten Mönche und in das Leben der Väter in der Wüste. Viele Werke, die den Studenten genauso zur Verfügung standen wie den Professoren, waren noch Manuskripte, die der Fürsorge der Alten zu verdanken waren. Davon gab es allerdings viel zu wenig, um den Wissendrang der Studiereden zu befriedigen. Aus diesem Grund zögerten die Mönche des libanesischen Maronitenordens nicht, als erste die Buchdruckerkunst einzuführen. Von 1610 an erschienen im Kloster Kuşhaya für das Gebiet des gesamten Nahen Osten benötige wichtige Werke. 1895, 2 Jahre nach Ankunft Scharbels in Kwifan, installierte der Orden seine zweite Druckerei in Tamisch. Berühmte Bücher wurden dort wieder aufgelegt, wie zum Beispiel die Moraltheologie des heiligen Alphons de Liguori, das gesamte Breviarium in altsyrischer Sprache. Diese beiden Werke waren lange Zeit für das Studium der weltlichen Priester und ganz besonders der Studenten von Kwifan von großer Bedeutung. Ein gelehrter und frommer Mönch leitete damals die Schule in Kwifan, Pater Namtallah el-Kafri. Er besaß bemerkenswerte Kenntnisse der aramäischen Sprache, was ihm erlaubte, vor den Augen seiner Schule Schüler die unschätzbaren Reichtümer, die in den Schriften der östlichen Kirchenväter, vor allem des heiligen Ephrem, verborgen lagen, zu erläutern. Während seines 6-jährigen Studiums erwirbt Bruder Scherbel eine tiefe Liebe zu den heiligen Schriften. Sie wurden für ihn zur Quelle seines geistigen Lebens. In ihnen fand Scherbel das Wort Gottes, das Licht, das Leben und die Wahrheit bedeutet. Dieses göttliche Licht wird ihn erleuchten, ihm das Ideal der Heiligkeit zeigen, das er sich zu eigen machen will. 5 Jahre lang wird er lernen, wie diese Heiligkeit erworben werden kann und wie sie sich auswirkt. Man braucht nur den Pater Namtallah al-Hardini zu betrachten, einen Mönch, der für seine Tugend bekannt war und schon zu Lebzeiten der Heilige von Kwifan genannt wurde. Pater Hardini gehörte zu den Mönchen, die mit ganzer Seele die Wahrheit suchten. Diese Wahrheit lag in der Klosterregel und deshalb war er dieser Regel auf eine Weise ergeben, da seine Mitbrüder in ihm eine Art vorgelebte Regel sahen. Seine ganze Spiritualität konzentrierte sich in brennender Liebe zu Jesus im Heiligen Sakrament und auch in kindlicher Verehrung der Jungfrau Maria. Das Geheimnis der unbepflegten Empfängnis, das von der Kirche noch nicht definiert war, bildete den Mittelpunkt seiner Marienverehrung. Sein Lieblingsbuch war Der Ruhm Mariens von Alphons de Liguori. Die heilige Jungfrau belohnte seine Frömmigkeit, indem sie ihn in der Woche, die der unbefleckten Empfängnis geweiht ist, zu sich in den Himmel berief. Bruder Scherbel wurde die Ehre zuteil, den Tod seines heiligen Meisters mitzuerleben. Er sah, wie wahre Freunde Gottes zu sterben verstehen. Der Heilige von Xifan, der Heilige Hardini, konnte im Frieden entschlafen. Die Flamme gelangte in gute Hände. Der Schüler war seines Meisters würdig. Stets wird er sich des berühmten Ausspruchs seines geliebten geistigen Vaters erinnern, der im ganzen Orden sprichwörtlich geworden ist. Derjenige ist weise, der seine Seele rettet. Eines Tages vertraute Scharbel seinem Meister an, welche Ehre es für ihn bedeutete, als armer, ungebildeter Bauer Priester werden zu dürfen. Priester sein, mein Sohn, antwortete der verehrte Vater, heißt wie Christus sein, um so zu werden. Gibt es nur einen Weg, nämlich den Kreuzweg. Verpflichte dich dazu, ohne schwach zu werden, dann wird dir geholfen. Nie wird der Student dieses Wort vergessen, das ihm einen sicheren Weg vorzeichnete. Amen. Ein Wiedersehen im Himmel. Um die folgende Begebenheit zu begreifen, müssen wir uns die Spiritualität der Einkleidung versetzen. An jenem 1. Oktober des Jahres 1853 kam Mutter Brigitta zu ihrem Sohn auf Besuch. Dieser rief ihr aus dem Inneren der Kirche durch das 3 Meter hohe Fenster ein paar Begrüßungsworte, ohne dass er sie sah und ohne selbst von ihr gesehen zu werden. Da entfuhr seine Mutter die bittere Klage: »So also versteckst du dich vor mir, mein Sohn?« »Mutter«, antwortete Scharbel, »wenn Gott es will, werden wir uns im Himmel auf ewig wiedersehen.« Ein solches Verhalten mag uns fremd erscheinen, vielleicht sogar unmenschlich. War es nicht eher eine Laune? Sicher nicht. Aber es entsprach voll und ganz der Regel, die besagt, der Mönch vermeidet jedes Gespräch und jegliche Begegnung mit Frauen, und seien sie auch nahe Verwandte, keiner Frau ist es erlaubt, die Klostermauern zu überschreiten. So ist das Verhalten Scharbels zu seiner Mutter gegenüber nicht mehr verwunderlich. Nein, die Regel hat gesprochen, und die Regel ist der Ausdruck des göttlichen Willens. Sehr streng ist die Regel, was den Umgang mit Frauen betrifft, umso mehr, wenn es sich um einen Eremiten handelt. Diese von der Kirche gebilligte Regel ist heilig. Es wäre also falsch, das Verhalten Scherbel in dieser Situation als willkürlich und übertrieben zu verurteilen. Ganz im Gegenteil, muss man darin eine totale Unterwerfung unter den Buchstaben und Geist der Regel sehen, die wiederum eine vollkommene Aufopferung unter den Willen Gottes verlangt, indem er also seiner Mutter ein Wiedersehen im Himmel versprach, konnte Scherbel darauf hoffen, dass der Herr sein unsagbares Opfer segnen und ihr und ihm das ewige Zusammensein der Seligen gewähren würde.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen und ich gebe Ihnen Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Vergelt's Gott, lieber Pater Albert, für diese weitere schöne und tiefe Betrachtung, die unter dem Titel stand, das Kloster und die Weihe. Einen herzlichen Dankes- und Segensgruß in den Libanon. Wir wünschen Ihnen in Ihrem priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias. Und möge der heilige Scherbel für Ihre Anliegen bei unserem Herrn ein treuer Fürsprecher sein. Deo gratias, gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen.
Amen. Amen. Wer ist der heilige Scherbel? Das war das heutige Thema mit Pater Albert Assaf. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören. Und dies auf www.radiogloria.ch Podcast. Nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für Ihr Gebet dankbar. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen wir uns dem heiligen Scherbel anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anrufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.